eben mal anhören, aber ich habe wahrgenommen und fasse das mal in drei Kernaussagen zusammen, was ihr letztes Mal im Gottesdienst gehört habt. Ihr seid das Licht der Welt und es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Oder anders ausgedrückt, ihr seid die Lichter, die dafür sorgen, dass die Bergestadt oder das Bergedorf nicht verborgen bleibt. Und dann habt ihr noch eine, wie ich finde, ziemlich lebendige Story gehört, wie man Kultur der Ehre an der Ladenkasse und mit Mausefallen im Alltag erleben kann. Fand ich ziemlich spannend und ich habe sogar über Internet wahrgenommen, ihr hattet viel zu lachen. Und dann am Ende habt ihr noch durch Nikos Anleitung eine so Art Eindrücke-Tombola erlebt. Und nun soll ich kommen und das noch in irgendeiner Weise toppen. Findet ihr das nicht auch irgendwie unfair? Ich habe mir deshalb überlegt, dass ich das gar nicht erst versuche. Da bin ich eh chancenlos. Aber ich hoffe, dass am Ende aus dem, was ich spreche, so etwas wie Licht herauskommt. Und in seiner ersten Predigt im neuen Jahr hatte Ralf ja auch schon davon gesprochen, aus der Bibel gelesen oder hervorgehoben, dass wir unsere Eltern, unsere Regierungen, unsere Frauen, die Witwen und alle Menschen ehren sollten. Das klingt so gut und so selbstverständlich. Aber wir in unserer preußisch geprägten Leistungsgesellschaft vergessen das manchmal völlig und haben gar nicht mehr den Blick dafür so richtig, dass das wirklich ein wesentliches Element ist. Dass Liebe nicht und Ehre nicht aus Leistung kommt. Sondern wie gehen wir schon mit unseren eigenen Kindern um und wie haben wir es selbst erlebt? Wenn du eine gute Schulnote geschrieben hast, dann hast du Streicheleinheiten gekriegt, wenn nicht, möglicherweise nicht. Wir beide, Ralf und ich, hatten daher damals den Eindruck, dass dieses Thema Kultur der Ehre so viel Potenzial in sich hat, dass wir es vertiefen sollten und einfach nochmal von verschiedenen Seiten anschauen sollten. Als ich am letzten Wochenende eben etwas Zeit hatte, in mich zu gehen, man könnte es vielleicht auch stille Zeit nennen, ist mir nach dem Lesen einer Botschaft etwas einmal noch so wieder richtig bewusst geworden. Diese Botschaft war, denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, der soll auch seine Geschwister lieben. Im 1. Johannes 4, 21. Gott lässt uns also hier hören, wie sehr es ihm darum geht, dass wir die Beziehung zueinander pflegen. Und mit pflegen heißt, dass wir in die Beziehung investieren. Wer ihn, Gott, liebt, der liebt auch die anderen. Wer mit ihm in Beziehung ist, der soll auch seine übrigen Kinder lieben und mit ihnen in Beziehung sein. Wenn ich nun jemanden liebe, das drückt sich ja irgendwie aus. Also das ist ja nicht, Liebe ist ja nicht neutral. Liebe ist ja nicht irgendetwas, was uns aus dem sozusagen vielleicht negativen Denken in die Neutralität bringt, sondern es bringt es ja viel weiter als über diesen Punkt oder nur an diesem Punkt. Also wenn ich jemanden liebe, dann wertschätze ich ihn auch, dann respektiere ich ihn, dann gebe ich ihm Ehre. Wie oft aber lassen wir zu, dass Beziehungen entehrt werden? Statt eben geehrt zu werden. Wie oft lassen wir zu, dass der andere keine Wertschätzung erfährt und das unabhängig davon, ob er sie verdient hat oder nicht? Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann bringen wir doch oftmals einfach nicht dieses Gefühl, diese Entscheidung zu dieser Liebe auf, die dazu führt, dass wir den anderen wirklich lieben können. Wir sind dazu selber ganz häufig überhaupt nicht fähig. Gott zu lieben, das geht meistens noch irgendwie. Weil er ist ja auch weit genug weg. Das meine ich jetzt nicht ernst. Aber den zu lieben, der möglicherweise nicht liebreizend ist. Jemals nicht so, wie ich ihn mir vorstelle, wie er liebreizend sein sollte. Dem entgegenzukommen, das fällt doch oft schwer, oder? Oder wie geht euch das? Also mir geht es jedenfalls manchmal, da bin ich besonders gut. Hinzu kommt dann ja auch manchmal noch so eine andere Angst. Nämlich diese Angst, selber nicht geliebt zu werden. Das blockiert dann und macht mich unfähig, macht mich nicht fähig, Liebe weiterzugeben. Diese Fragen, meine Fragen, meine Zweifel, meine Unfreiheit belasten meine Beziehung zu den anderen. Und aus diesen Ängsten lösen sich oft Kontrollreflexe, Kontrollmechanismen heraus. Ja, und Kontrolle bringt nicht Liebe hervor, sondern Kontrolle bringt den Tod. Kontrolle bringt den Tod von Beziehung. Und es klingt so hart jetzt, wenn ich das sage. Aber ich glaube, wir müssen uns das bewusst machen. Das ist so hart. Das ist so konkret. Das ist nicht nur ein bisschen. Das ist nicht nur eine leichte Temperaturabsenkung. Das ist eine völlige Unterkühlung. Das löst Erfrierungen aus. Das löst aus, dass Gliedmaßen erfrieren und abfallen, wenn wir mal in dem Bild des Leibes Jesu Christi denken. Im 1. Johannes 4,18 steht, wahre Liebe aber vertreibt die Angst, umgekehrt vertreibt aber Angst die Liebe. Also geht es offensichtlich um die wahre Liebe. Also ihr hört das, ne? So richtig romantisch. Die wahre Liebe. Ich habe das hin und wieder auch schon gesagt und ich würde es hier nochmal sagen. Wenn ich mir überlege und die Frage stelle, wo ich wohl in meiner Haltung, das war auch in dieser stillen Zeit, die ich letzte Woche, war das mir wieder so bewusst. Wenn ich mir überlege, wenn in meinem Leben oder wo ich in meinem Leben, wo ich mit meinem Charakter, wo ich mit meinem Glauben wohl geblieben wäre, wenn mir nie jemand etwas dazu gesagt hätte. Wenn mir nie jemand etwas dazu vorgelebt hätte. Ich befürchte, dass ich in meinem Leben richtig stecken geblieben wäre. Ja, diese ganze Welt spricht von schweren Zeiten. Von Zeiten der geopolitischen und religiösen und soziologischen Krisen und in diesen Zeiten von Toleranz und keinem Rassismus und so weiter. Und es gibt da so viele Menschen, die das Herz auf dem richtigen Fleck haben. Für Gerechtigkeit, für Humanität. Auch ohne Jesus stehen. Ich bin bezogen auf mich und meine Person aber nicht sicher, ob ich so ein Gutmensch geworden wäre. Und sehe einfach in dieser Beziehung zu Jesus und in Jesus selbst eben meine Chance, unsere Chance, meine Lebensrettung, unsere Lebensrettung. Liebe ich meine Geschwister immer so? Nein, schaffe ich nicht. Liebe ich meinen Nächsten heute immer so? Wahrscheinlich schaffe ich es auch nicht. Liebe ich mich selbst so? Und ich meine damit nicht die Selbstverliebtheit, sondern ich meine die Selbstannahme. Liebe ich mich so, wie Gott mich liebt, so wie Gott mich sieht? Wahrscheinlich auch nicht immer. Aber ich strecke mich eben danach aus. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Richtung, ich habe eine Sehnsucht, ich habe eine Leidenschaft. Und möglicherweise hätte es meine DNA auch hervorgebracht, dass ich ein Gutmensch geworden wäre und nach Humanität und nach Gerechtigkeit und so weiter gestrebt hätte. Das würde ich mir schon durchaus zutrauen. Aber die Frage ist ja, aus welcher Quelle schöpfe ich? Aus welchem Geist ist das? Und sind es Schätze im Himmel, die daraus entstehen? Weil ich eben aus dieser Liebe des Vaters schöpfen kann. Denn aus mir selbst und aus dem Maß meiner Liebe schaffe ich das auf keinen Fall. Wenn ich das Maß meiner Liebe nehmen würde, ich habe oftmals daran gezweifelt, ob ich überhaupt lieben kann. Ich habe in meinem Leben oft daran gezweifelt, dass ich bin mal fast verzweifelt, weil ich den Eindruck hatte, ich kann gar nicht lieben. Ich empfand, dass ich nicht lieben kann. Das haben vielleicht andere anders gesehen, aber ich empfand es für mich so. Ich empfand, dass ich mich jemand zuwenden konnte. Ich empfand, dass ich hilfsbereit sein konnte. Ich empfand, dass ich für andere da sein wollte. Aber dieses Gefühl der Liebe, irgendeine Ahnung von etwas, was viel tiefer ist, als nur etwas tun zu wollen oder für jemand anderes da sein zu wollen, soziale Gerechtigkeit leben zu wollen oder Humanität leben zu wollen. Dieses tiefe Gefühl, da habe ich irgendwann richtige, tiefe Zweifel an mir selbst gehabt. Bis ich eins entdeckt habe. Wenn ich es zulasse, dass die Liebe Gottes durch mich durchströmt, dann kann ich wirklich lieben. Dann habe ich auch dieses tiefe Empfinden der Liebe. Und das hatte etwas zu tun mit meiner Entscheidung für die Liebe Gottes. Es hatte etwas zu tun, dass ich mich entschieden habe, die Liebe Gottes anzunehmen und darauf zu vertrauen und daran zu glauben, dass, ja, Gott, du bist mein Vater und ich spüre deine Liebe und ich lasse zu, dass deine Liebe durch mich hindurchträgt. Und damit bin ich jetzt so ein bisschen auch schon bei meinem eigentlichen Predigtthema, nämlich Kultur der Ehre, himmlische Zustände auf Erden. Denn dieser Zustand ist einfach himmlisch. In unserer Kultur gilt ja eher das Wort Ehre, wem Ehre gebührt. Wie aber ehrt Jesus die Menschen, die Zerbrochenen und die Armen und die Angeklagten? Es gibt viele Beispiele darüber, aber schauen wir einfach nur einmal kurz auf die Ehebrecherin, wie er mit ihr umgegangen ist. Oder schauen wir uns an, wie er mit der Samariterin am Jakobsbrunnen umgegangen ist. In beiden Fällen gibt er ihnen Ehre, ob sie es verdient haben, ist jedenfalls nicht zu erkennen aus dem, was aufgeschrieben ist. Aber es ging nicht um Verdienst. Jesus hat sich nicht von der Schwäche und von den Makeln und von den Defiziten seines Gegenübers leiten lassen, sondern er ließ sich einfach nur von seiner Liebe leiten. Und da war die Barmherzigkeit und die Liebe im Vordergrund. Kannst du mal weiterschalten? Wir beten häufig das Vaterunser. Und Ralf hat auch schon über das Thema Vergebung der Schulden, Vergebung der Defizite kürzlich gesprochen. Ich möchte mich mal auf diese Gebetsaussage, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das sagen wir ja mal so schnell. Aber da steckt ja so eine Tiefgründigkeit hinter. Wir erbeten und drücken damit aus, dass wir uns, also so empfinde ich es, dass wir uns danach sehnen, dass sein Reich kommen möge. Dass sein Wille sich auf der Erde ausbreitet. Im Himmel hat der Teufel rebelliert mit seiner Armee und ist von Gottes Allmacht überwunden worden und auf die Erde niedergeworfen worden. Also so wie hier Bergedorf, die Vineyard, frei ist von Mammon, eine mammonfreie Zone ist, so ist der ganze Himmel nicht nur eine mammonfreie Zone, sondern eine freie Zone vom Teufel. Ein himmlischer Zustand im Himmel. Und diesen himmlischen Zustand im Himmel, den möchten wir gerne hier auf der Erde haben. Den erbeten wir im Vater unser. Nun ist es aber so, dass der Teufel auf die Erde geworfen wurde. Und es ist eine Realität, der wir uns stellen müssen, dass er sein Unwesen hier treibt. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es nicht nur diese wunderbare Macht Gottes gibt hier, sondern auch diese Macht der Dunkelheit, die Macht des Chaoses, die Macht der Unordnung, und die Macht, die entgegen Barmherzigkeit, Liebe, Annahme und Vergebung ausgerichtet ist. Es bleibt unsere Überzeugung, dass Gott immer größer ist als diese Macht der Dunkelheit. Es bleibt unsere Hoffnung, dass das immer so sein wird. Es ist unser tiefer Glaube, dass das so ist. Nun beten wir aber, dass das Reich Gottes und sein Wille sich auf der Erde ausbreitet und möchten diese himmlischen Zustände. Wo fängt das nun aber an? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns sehr schnell darauf verständigen können, dass es am besten immer bei uns selbst anfängt. Bei jedem Einzelnen, bei mir. Überwinde, oder wir können das Böse mit dem Guten überwinden. Das ist uns zugesagt. Also wenn dieser Christus in uns ist, wenn diese einzigartige, übernatürliche, diese göttliche Liebe in mir ist, dann breitet sich dort, wo ich bin, Reich Gottes aus. Dann ist dort das Böse überwunden und das Gute breitet sich aus. Dann ist dort möglicherweise auch, wenn es noch nicht mal böse ist, aber Vakuum, es besetzt mit etwas Gutem. Vakuum hat immer die Eigenschaft, sich zu füllen. Und wenn wir Leere füllen mit dem Guten, kann sie sich nicht mit dem Bösen füllen. Es ist aber die Frage, ob Leere, ob fehlender Lebenssinn, ob einfach fehlende Lebenserfüllung sich mit dem Guten oder mit dem Bösen ausfüllt. Wenn es ein Vakuum ist, wird es sich nach physikalischen Gesetzen immer füllen. Genauso. Das hört sich auch böse an. Dieses, das sich gut füllt, das ist in diesem Fall, ich habe es zwar wie ein Naturgesetz beschrieben, aber es ist eigentlich gar kein Naturgesetz. Es ist etwas, was wir oft gar nicht verstehen können. Es ist so ein göttliches Phänomen, eine göttliche Macht. Aber wenn wir sie erlebt haben, wenn du sie erlebt hast, dann wirst du wie ein Junkie. Du willst es nie mehr vermissen. Du hast eine Abhängigkeit, die du nie mehr aufgeben möchtest. Ich möchte um nichts in der Welt, von irgendetwas in der Welt abhängig sein. Nichts soll mich süchtig machen. Ich möchte kein Geld, kein Freizeit, kein Spiele, kein Pornografie, kein Drogen, kein Arbeits-, kein Outfit, kein sonst was Junkie sein. Aber ein Junkie, der süchtig, der sehnsüchtig nach Jesus ist, der möchte ich sein und bleiben. Der abhängig ist von seiner Liebe. Da möchte ich gerne ein Jesus-Junkie sein. Du auch? Und das Schöne ist, man muss nicht in den Entzug, man muss in keine Klinik, sondern kann in der Haltung leben, mehr davon, Heiliger Geist, mehr von deiner Liebe, Vater. Ich brauche noch mehr, eine andere Dosis, damit ich mich darin bewegen, damit ich darin leben, damit ich mich darin sozusagen baden kann. Was nun meint Liebe, Annahme und Vergebung? Was meint es, sein Reich komme? Okay, machst du mal weiter? Nochmal klicken? Okay. Das Thema, über das ich spreche, ist übrigens in den Werten der Vineyard-Bewegung eindeutig und klar verankert. In diesem Flyer wertvoll werden diese 5 Kernwerte der Vineyard beschrieben. Es lohnt sich wirklich, die durchzulesen. Ist lohnt sich wirklich, die da zu haben und hin und wieder mal drauf zu schauen. In diesem dritten und vierten Vineyard-Kernwirt sind diese Aspekte bezüglich Kultur der Ehre, Liebe, Annahme und Vergebung biblisch fundiert hinterlegt. Es heißt eben dort, wie an der Folie zu sehen, wir schätzen Gottes barmherzige Zuwendung zu jedem Menschen. Wer sich für diese Barmherzigkeit öffnet, erhält Heilung und Wiederherstellung. Auf diesem Weg wollen wir auch andere mitnehmen, indem wir uns aktiv um Kranke, Zerbrochene, Arme und Verlorene kümmern. Wir erfahren Würde und Wert in der Zuwendung Gottes zu uns. Dies gibt uns Halt und Identität. Wir wollen mit dem Einzelnen so umgehen, wie Gott mit ihm umgeht. In Liebe, Annahme und Vergebung. Solche Beziehungen schaffen Realität und Vitalität. Und nicht zuletzt, wir suchen eine Kultur der Liebe, Annahme und Vergebung, die Menschen aufrichtet und Furcht und Scham und Schuld tilgt. Das ist das, was Sie als Vineyard-Bewegung und auch als Vineyard-Bergedorf mittragen als Wert und sagen, dazu stehen wir. Dafür wollen wir leben. Das ist kein Gesetz, sondern eine Beschreibung eines Wertes, nach dem wir uns ausrichten. Kannst du nochmal weitermachen, Anime? Der russische Dichter Dostojewski hat den Satz aufgeschrieben, du aber liebe mich, auch wenn ich schmutzig bin. Denn wenn ich weiß gewaschen wäre, liebten mich ja alle. Also so eine Haltung, so eine Situation der anderen Menschen auf mich, würde ich gerne für mich in Anspruch nehmen. Weil ich empfinde mich nicht als weiß gewaschen. Und ich nehme an, dass es euch auch gefallen würde, so von anderen gesehen zu werden. Für mich selbst jedenfalls passt das. Aber wie sieht es aus, wenn mein Blick auf die anderen geht? Wenn sich die Sache umkehrt? Wir hätten so gerne den Himmel auf Erden. Wir stellen uns das Paradies auf Erden vor und beten, dein Reich komme. Wir möchten gerne so dieses Schlaraffenland und träumen vielleicht von einer besseren Welt. Von einer Welt, in der es mir persönlich besser gehen kann. Wo mein Leid, meine Krankheit, meine Verletzungen, meine Minderwertigkeiten, meine Unfreiheit und vieles mehr einfach aufhört. Eine Welt, die einen himmlischen Zustand für mich bereithält. Wir wünschen uns diesen Zustand, der uns in Offenbarung 21 in Aussicht gestellt wird. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, sieh, ich schaffe alles neu. Und er forderte mich auf, schreibe auf, was ich sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und davor heißt es in Offenbarung, er wird alle ihre Tränen trocknen. Und der Tod wird keine Macht haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, das ist vorbei. Was für eine Perspektive. Und wie schön wäre es doch, wenn ein Stückchen, auch so nur ein bisschen davon jetzt schon Realität in meinem Leben wäre. Und die gute Botschaft, das Unglaubliche ist, das gibt es. Das geht wirklich. In Jesus ist das möglich. Und stell dir jetzt einfach mal vor, mach vielleicht sogar die Augen zu und träume dich kurz in diesen Zustand hinein. So, diesem Zustand, dass alle Schmerzen, alles Leid, der Tod keine Macht mehr hat, die Tränen trocknen und so weiter. Und wie das doch schön für dich wäre. Ich muss dich da jetzt gerade rausholen. Es tut mir leid, aber schau doch jetzt einfach mal auf die anderen. Schau doch einfach mal um dich herum, in deinen Alltag, in deine berufliche Umgebung, in deine Familie, einfach in dein Umfeld und stell dir vor, durch dich würden dort Menschen diese Liebe, diese Annahme und diese Vergebung erfahren. Du bist plötzlich nicht nur Empfänger, sondern du bist Sender. Durch dich würden Menschen geehrt werden. Durch dich werden Tränen trocken. Durch dich wird der Tod keine Macht mehr haben. Durch dich wird Klage, Leid und Schmerz aufhören. Durch dich werden Menschen Lebenssinn und Lebensfreude erleben. Freudentränen und die Vollmacht des Lebens mit Jesus Christus konkret erleben. Stell dir vor, durch deinen Lebensstil würden Menschen in deinem Umfeld statt zu sterben, leben. Statt zu verbrennen, angezündet sein. Stell dir vor, Menschen würden sich freuen und würden feiern statt klagen und leiden. Stell dir vor, durch dich kommt ein Stück Himmel auf Erden. Stell dir vor, durch dich breitet sich Reich Gottes aus. Und die Menschen spüren und nehmen wahr, so wie in der Zeitdame. Sie stellen mir das vor, so in dem Zelt der Begegnung, wo Moses und Aaron und Josua zusammenkamen. Und dieses Zelt war draußen aufgestellt. Und das Volk sah, wie die Herrlichkeit Gottes auf dieses Zelt niederkam. Und ich stelle mir vor, wie über dein Gesicht die Herrlichkeit Gottes schimmert. Und dieser Glanz in deinem Gesicht zu erkennen ist, ohne dass du unbedingt die Augen aufmachen musst, sondern die Menschen entdecken es. Ich stelle mir vor, wie über dir die Herrlichkeit Gottes herabgeht und Menschen von außerhalb, aus dem Lager sehen, dass die Herrlichkeit Gottes auf dir ist. Stell dir einmal vor, wir alle würden diese Kultur der Ehre, diese Ehre Gottes, in der wir Wertschätzung und Liebe leben. Wir würden diese Kultur der Ehre tatsächlich verinnerlicht, ganzheitlich als unseren Lebensstil leben. Wir würden wahrscheinlich die Welt nicht retten, aber sie würde da, wo wir sind, heller sein. Nun ist diese Kultur der Ehre nicht darauf angelegt, dass sie nur von einer Seite kommt. Sie basiert ja, Beziehungen basieren ja irgendwie auf Gegenseitigkeit. Einer achtet den anderen höher als sich selbst, Epheser 4. Aber sie fängt ja doch immer bei uns selbst an. Weil wenn wir auf den anderen warten, können wir manchmal lange warten. Aber was hindert uns daran, bei uns selbst zu beginnen? Denn diese Liebe, dieser Lebensstil, der ist auf Verschwendung ausgelegt. Der ist verschwenderisch und ist nicht auf Gegenleistung ausgelegt. Wertschätzung und Ehre, Liebe, Annahme und Vergebung wird aber immer ein Echo finden, ein positives. Und falls du selbst in irgendeiner Weise in deinem Leben entehrt worden bist, dann strecke dich einfach danach aus, dass du Gott ehrst. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dadurch, dass du dich zu ihm ausstreckst, wirst du Wertschätzung erfahren, wirst du erfahren, wie sehr er dich liebt. Und aus dieser Wertschätzung und aus dieser Liebe wird Versöhnung und ein Friede und eine Liebe in dir selbst zurückkehren, die dich nun noch liebenswerter machen wird und die dich zu einer wertschätzenden und wertgeschätzten Persönlichkeit machen wird, die dich dann aber auch in die Lage versetzt, andere zu ehren, sie zu lieben, zu wertschätzen und in Jesus Christus zu ermutigen. Du wirst dich auf diese Weise mit dieser Herrlichkeit Gottes verbinden und sie einfach an andere und auch an nachfolgende Generationen weitergeben. Wenn wir zu diesem königlichen Priestergeschlecht gehören, und das tun wir, zu seiner Familie, nichts kann es besser ausdrücken, was dann unsere Haltung ist. Und was in Römer 12,10 meint, den anderen zu ehren. Aber was meint das nun ganz praktisch? Ich will mich nicht groß machen. Aber es ist ja immer so, wenn man etwas aus seiner eigenen Lebensgeschichte erzählt, dass es dann auch eine andere Nähe und eine andere Realität und Authentizität hat. Und vielleicht habe ich es hier auch schon einmal gesagt, weil ich glaube, es war mal eine God-Story, die ich erzählt habe. Aber ich will es einfach nochmal tun. Da gibt es dieses Beispiel von einem Obdachlosen, den ich immer bei einem Kunden vor dem Vorstandsgebäude liegen gesehen habe. Der lag da auf dem Luftauslass von der Klimaanlage des Hauses mit seinem Schlafsack und war immer voll zugezogen. Also man konnte nichts sehen, außer da lag ein Bündel Schlafsack. Und ich ging dort morgens häufig vorbei und habe dann auch immer gebetet und habe gesagt, Gott, was willst du mir hier sagen? Was ist es, was ich tun soll? Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, wenn dieser Mann nicht mehr in diesem Bündel Schlafsack ist, sondern sich da rausgepellt hat und ich ihn erlebe, dass ich anfangen werde, mit ihm in Beziehung zu gehen. Und ich werde nicht anfangen, das war so wirklich so in mir klar, die Strategie zurechtgelegt, ich werde nicht anfangen und gleich mit der frommen Keule kommen und keine Traktate verteilen und so weiter, sondern ich werde einfach nur versuchen, eines zu tun, ihn wertzuschätzen und mit ihm in Beziehung kommen. Und ich habe mich dann zu ihm gesetzt, es war dann häufiger so, ich habe mich zu ihm gesetzt, da war so ein Fenstersims, es war immer unglaublich kalt. Ich habe mich zu ihm gesetzt, ich habe ihn mit sie angesprochen und ich habe einfach ihn gefragt, wie es ihm geht, was er macht, wie er da reingekommen ist, was er für einen Berufshintergrund hat, und es stellte sich heraus, es war ein hochintelligenter Mann, der war früher Zugbegleiter gewesen, leitender Zugbegleiter bei der Bundesbahn, war nicht bereit, sich versetzt zu lassen und ist dann aus welchen Gründen immer, es gibt ja dann die eigene Story und vielleicht auch noch mit dem Blick von außen, aber die eigene Story war so und er ist da wirklich völlig abgerutscht. Und wir haben viele Gespräche gehabt, meistens abends spät, wenn ich da rauskam, meine Termine waren oft auch abends. Und er hat mir eines Tages erzählt, dass er völlig traurig ist, weil sein Vater gestorben ist. Sein leiblicher Vater war gestorben, aber schon vor einem Vierteljahr. Und er hat es jetzt erst erfahren, seine Familie hat es ihm nicht mitgeteilt. Er konnte an nichts teilhaben, nicht an der Trauer der Familie, nicht die eigene Trauer, nicht die Beerdigung, gar nichts. Er hat einfach seinen Vater verloren. Und dieses Gefühl der Vereinsamung und des Alleingelassenseins auch von der eigenen Familie hat ihn schwer getroffen. Und ich habe einfach nur angefangen, über den Vater zu sprechen und habe versucht, das Leben und sein Leid mit ihm zu teilen und konnte dann aber zum ersten Mal über den himmlischen Vater sprechen. Und er konnte das annehmen, er hatte einen Bezug dazu. Und dieser Mann war dort immer wieder. Es gibt da noch viele Randgeschichten, man könnte das weit ausführen. Aber eine Geschichte kam dann und da ging es um dieses Würdegeben. Eines Morgens sehr früh, es war so ein eher noch frostigerer Tag als heute, musste ich dorthin und hatte noch so ein Dreiviertelstundengespräch im Vorstand und hatte meine Brotdose dabei, weil ich zu Hause nicht gefrühstückt hatte und wollte also frühstücken, wenn ich damit durch bin. Und der Obdachlose war wieder da. Und ich wusste, und er lag, war wieder so eingemummelt und man sah nichts von ihm außer einen Schlafsackbündel. Und ich wusste, mit dem wirst du dein Frühstück teilen, wenn der noch da ist, wenn du wieder zurückkommst. Und das war irgendwie auch nicht schwierig, war klar, warum auch nicht. Und als ich runterkam, war sozusagen aufgestanden. Und ich hatte den Moment von der Tür bis zu meinem Auto und wieder zu ihm zurück, um nachzudenken. Du hast das ja alles in so einer, wie man das so hat, so eine Tupperdose. Da ist alles drin. Wie machst du das jetzt? Nimmst du ein Brot raus, gehst zu ihm hin und sagst, ich wollte dir ein Brot schenken, ihnen ein Brot schenken. Ich glaube, wir duzten uns inzwischen schon. Das kannst du nicht machen, du willst ihm ja Würde geben. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht deine Brotdose nehmen und den mit seinen, also es roch dort wirklich sehr, kannst du dich doch jetzt nicht da in die Brotdose reingreifen lassen. Ja, aber du willst ihm noch Würde geben. Ja, aber du kannst, du wirst krank. Ja, aber du willst ihm noch Würde geben. Ich bin mit der Brotdose zu ihm gegangen und habe gesagt, ich möchte mein Frühstück mit dir teilen. Und habe ihm gesagt, da liegen Pfefferkuchen von meiner Mutter, die sind richtig gut und probiert die mal. Und ihr seht, ich war zwar letzte Woche krank, aber ich habe es überlebt. Es ging darum, ihm Würde zu geben. Und ich glaube, in diesen kleinen Gesten, da liegt ein so großer Schatz. Weil dieser Mann hatte seine Familie verloren, hatte seinen Vater verloren. Er hatte vielleicht einen Anfangsgedanken, dass sein himmlischer Vater ihn liebt. Und so glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass wir entdecken, wie wir anderen Würde geben können und was manchmal die Kleinigkeiten in unserem Leben dazu sind. Im 1. Korinther heißt es sinngemäß, und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Und wir sollten das nicht falsch auslegen, nämlich, dass wir bei den Unanständigen mal ansetzen und denen mal zeigen, wo es lang geht. Und ihnen sagen, wie es wäre, wenn sie sich mal anständig benehmen würden. Da steht, die umkleiden wir mit Anständigkeit. Wir umarmen sie und umkleiden sie. Wir sind es, die ihnen diese Ehre, diese Wertschätzung, da wo sie nicht anständig behandelt worden sind, wo Unanständigkeit vielleicht sogar von ihnen ausgeht. Aber wir umkleiden sie mit der Wertschätzung und mit der Ehre. Das eine ist, den anderen zu ehren und ihm Würde zu geben. Das andere ist aber auch, eine Haltung der Großzügigkeit zu entwickeln und auszubreiten. Ich gebe nicht nur aus meinem Überfluss, sondern ich gebe, weil es mir Herzenssache ist. Und das meine ich sowohl materiell wie immateriell. Das meine ich sowohl, dass wir die Schätze, die wir in unserem Leben haben, dass wir sie weitergeben können, aber das kann auch Kohle heißen. Und das kann auch Kohle heißen, die wir eigentlich nicht haben. Jesus hat die Menschen beobachtet. Er hat sich zum Beispiel an diesen Kasten gesetzt, wo die Leute quasi die Kollekte, das Opfer gegeben haben, und er sah da einen Reichen und er sah eine arme Witwe. Und diese arme Witwe hat 2 Münzen in diesen Opferstock da hineingelegt. Und er sagt dazu eines. Eines ist sicher. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur alles aus ihrem Überfluss gegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Lasst uns deshalb dies mit nach Hause nehmen, in unseren Alltag und in unser Leben nehmen. Wir leben einen Lebensstil, der darauf ausgerichtet ist, dass wir die Menschen lieben, sie ehren und ihnen Würde geben. Wir leben einen Lebensstil, der darauf ausgerichtet ist, dass wir großzügig sind. Großzügig nicht mit unserer Kritik, sondern großzügig mit unserer Rücksichtnahme. Großzügig mit dem, was wir geben und nicht mit Krediten. Großzügig mit unserem Herzen und mit unserer Liebe. Nicht, weil wir glauben, dass die Liebe dann irgendwann erschöpft ist, sondern die Liebe ist unerschöpflich. Wir leben einen Lebensstil, sodass durch unser Leben Reich Gottes ausgebreitet wird und diese Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Wir leben eben dieses Leben der Kultur der Ehre, indem wir andere ehren und damit Gott ehren. Vielleicht magst du nochmal umschalten. Matze, wenn du noch schon mal deinen Platz annimmst. Ich möchte jetzt gerne landen und zum Ende kommen. Dostojewski sagt auch, dass wir, wenn wir jemanden lieben wollen, sollten wir ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Für uns selbst meint das auch, dass wir, wenn wir uns selbst angenommen haben oder wenn wir uns selbst annehmen wollen, uns selbst so anschauen sollten, wie Gott uns gemeint hat. Werner Beerschneider, ein Bekannter, ein Freund, ein Mentor von mir, schreibt in seinem Buch, wenn Macht krank macht, dass es wesentlich ist, dass wir mit uns selbst fürsorglich und liebevoll umgehen. Weil wir dann auch von anderen liebenswert wahrgenommen werden. Und wenn wir dies im Blick behalten, damit wir nicht für andere ausbrennen, sondern diese Liebe in uns brennt und andere anzündet, dann wird diese Kultur der Ehre Realität, dann wird sie Vitalität und Realität in unserem Leben sein. Dann wird Liebe, Annahme und Vergebung ein Selbstverständnis für uns sein. Dann wird Vergebung und Großzügigkeit kein kräfteverzehrender Akt sein, sondern einfach unsere Freude. dann wird dort, wo wir sind, ein Stück Himmel auf Erden sein, weil der Himmel in uns ist, weil wir ein Tempel der Heiligkeit Gottes sind. Unser Glaube an Jesus ist dann weder eine fromme Selbstverwirklichungsstrategie noch irgendein egomanisches Gutmenschprinzip, sondern praktisch und konkret und gefüllt mit der Liebe Gottes auf andere Menschen ausgerichtet. Und ich bete mit euch, Heiliger Geist, komm und mach das in mir wahr. Vater, breite du dein Reich aus durch mich auf dieser Erde. Jesus, komm und nimm mein ganzes Wesen ein. Amen.